was ist ein Weltbild? Was ist eine Weltanschauung? Ja? Es ist im Prinzip die Grundfragen, wie ich das Leben interpretiere. Das heißt, die wichtigsten Fragen, die man an das Leben stellen kann, zu denen hat eigentlich jeder Mensch, ohne dass er es jemals in der Schule beigebracht hat, unterschwellig, unbewusst eine gewisse Antwort, was er sich vorstellt. Das sind auch Dinge, über die man nicht oft spricht. Wenn man über diese Dinge spricht in unserer Gesellschaft, dann outet man sich schon. Man spricht da eher noch über Sex oder über Geld, als darüber zu sprechen, was man denkt, was der Sinn des Lebens ist. Ja? Also das sind Dinge, die heute sehr persönlich sind und auch eben die manche Leute sich selbst ihre Antworten nicht ganz bewusst sind und trotzdem handeln sie und leben sie aus diesem Weltbild heraus. Ja? Und ich möchte gerne mit euch so 2, 3 Möglichkeiten, wie man die Welt verstehen kann, durchgehen. Ihr werdet sehen, das wird nicht so lange dauern. Das allererste, ihr habt da immer so einen Knödel. Ja? Habt ihr das in eurem Heft, so einen leeren Knödel? Ja? Das Kreis. Stimmt, ihr habt einen Kreis, ich habe einen Knödel, weil ich habe ihn ohne Zirkel gemacht. Gut. Als allererstes möchte ich uns fragen, was ist unser Weltbild? Das ist die erste Frage. Ja? Vielleicht haben wir haben nicht alle das gleiche Weltbild, das kann ich euch gleich versprechen. Aber wir stellen uns jetzt mal nur die Grundfragen und sagen jetzt mal, wir als bibelgläubige Christen, was ist unser Weltbild? Ja? Und im Detail werden wir ganz sicher abweichen, aber ihr habt hier drunter so eine kleine Tabelle, wo die 6 wichtigsten Fragen, die ich da so vergleichen möchte, angeführt sind. Ja? Und ich werde euch die jetzt einfach stellen und ihr antwortet aus dem heraus, was ihr glaubt oder was ihr sagt, das ist mein Weltbild, das ist meine Ansicht, so denke ich, so glaube ich, das halte ich für wahr. Was ist das Höchste in unserem Universum? Gott. Gut. Also wir haben zumindest mal da, oder hat jemand, wollte jemand was anderes sagen? Jetzt traut sich niemand, was anderes zu sagen. Okay, das heißt, das ist unser Universum, ja, oder die Welt. Sagen wir mal jetzt mal, um kleiner zu bleiben, die Welt. Ja. Gut, und wir sagen, das Allerhöchste, das es überhaupt gibt, ihr könnt es auch kleiner malen daneben, ich habe es jetzt so riesig gemalt, das ist Gott. Ihr könnt euch so ein Dreieck daneben hinmalen. Ja? Auch kleiner, muss auch nicht in Farbe sein. Das ist Gott. Genau. Also das Höchste, was überhaupt existiert, ist Gott. Sagt mir ein paar Sachen. Wie ist Gott? Ist Gott ein Tier? Ist Gott? Wie ist Gott? Die Liebe. Ja, er ist die Liebe. Er ist allmächtig. Gerecht, also er ist gut und gerecht, er ist allmächtig. Ja. Barmherzig, ja, also diese positiven Eigenschaften, ja. Genau, er ist die Quelle des Lebens jetzt, ja. Genau. Ist er so eine Welle, eine Person, was, also irgendwie eine Kraft? Eine Person, ja. Also wir sagen, wir nehmen Gott wahr als eine Person. Ja, genau. Und Gott, und das haben wir jetzt auch schon ausgedrückt, aber gut, das können wir jetzt gleich mit der nächsten Frage beantworten. Was ist die Welt?
Schöpfung.
Die Schöpfung, ja, also genau. Also die Welt ist eine Schöpfung Gottes. Das heißt, wir können schon mal hier so einen Pfeil machen. Gott, und nicht einmal hier würden uns jetzt alle Christen folgen, aber Gott, sagen wir, steht mit dieser Welt voll in Verbindung, weil alles, was auf dieser Welt existiert, was lebt, ist ursprünglich seine Idee gewesen, im Ursprung. Wir werden gleich weiterkommen, genau. Gut. Was ist der Mensch? Ein Geschöpf, genau. Das heißt, ich male da mal so einen Menschen rein und dieser Mensch ist ebenfalls geschaffen. Und als was geschaffen?
Zum Bild Gottes.
Bitte? Ja? Zum Bild Gottes. Das heißt, der Mensch ist von Gott eingesetzt worden, eigentlich, so verstehen wir das, als das höchst entwickelte Wesen und als Verwalter dieses Planeten und als jemand, der auch, was kann der Mensch im Gegensatz zur Rest der Schöpfung? denken, ja, denken können ein Stück weit, freie Entscheidungen treffen, ja, und dadurch auch genau in Beziehung zu Gott treten. Das heißt, wir können den Pfeil in beide Richtungen machen. So verstehen wir den Menschen. Ja. Ach ja, genau. Ihr könnt euch das gleich mal mitnotieren für diejenigen, die das. Also was ist das Höchste? Da haben wir gesagt Gott. Ihr könnt euch die Eigenschaften später noch nachtragen. In die erste Spalte Gott. Was ist die Welt? Schöpfung, genau, Gottes. Was ist der mit Sinn? Kann man eigentlich sinnvolle Schöpfung, müsste man da eigentlich dazu schreiben, um dem eine Richtung zu geben. Ja? Was ist die Welt? Die Welt ist eine sinnvolle Schöpfung. Und was ist der Mensch? Ein Geschöpf mit freiem Willen geschaffen und auch in Beziehung zu Gott geschaffen, als Bild Gottes. Ja? Also das könnte man, wenn ihr das alles dazu schreiben wollt, aber auf jeden Fall Geschöpf mit Wert, mit Sinn geschaffen, mit freiem Willen geschaffen, fähig zur Beziehung mit Gott geschaffen. Nicht nur fähig zur Beziehung mit Gott, eigentlich ist er, so sagt zumindest das Wort Gottes, zu Gott hingeschaffen. Das heißt, er ist gar nicht alles ohne die Beziehung zu Gott. Ja, er ist entleert ohne die Beziehung zu Gott. Er ist nicht nur fähig zur Beziehung mit Gott, er ist eigentlich nichts ohne die Beziehung zu Gott. Ja? Er verliert sich selbst ohne die Beziehung zu Gott. Ja? Genau, aber da sind wir jetzt schon sehr weit. Aber ich glaube, dass wir da uns alle einig sind. Oder hat da jemand jetzt, wo er sagt, nee, ich glaube, da bin ich anders. Da stehe ich anders. Dann müssen wir uns fragen, wenn der Mensch jetzt als so ein erhabenes, wunderbares Wesen mit freiem Willen, fähig zur Beziehung mit Gott, und die Schöpfung ist, die Welt ist Gottes Schöpfung und alles macht Sinn. Ist das unser Bild von dieser Welt, von dem Menschen? Ist das alles, was wir sagen, was das ist? Ist das alles, ist das unser Bild von der Welt, vom Menschen? Die Welt ist eine sinnvolle, wunderbare Schöpfung. Der Mensch ist das erhabene Wesen, freier Wille, fähig zur Beziehung. Ja, also es ist nicht alles, sondern da ist, genau, da ist ein Problem. Und das ist gleich die nächste Frage. Was ist das Problem? Die Sünde. Ja? Also wir könnten, ihr merkt, wenn wir ganz grob sind, würden wir alle uns verstehen, jeweils mit einem Wort. Was ist das höchste Gott? Was ist die Weltschöpfung? Was ist der Mensch geschöpft? Was ist das Problem Sünde? Versteht ihr? Und wir würden alle ungefähr wissen, was wir meinen. Ist ja krass, oder? Das ist unser Weltbild. Ja? Natürlich müsste man das jemand anderen über viele Stunden, Tage und so hin erklären. Versteht ihr? Das heißt, jemand anderer würde überhaupt nichts damit anfangen. Aber offensichtlich ist das unser aller Weltbild. Von da heraus verstehen wir alles. Ja? Wir sehen, wie eine Katze eine Maus frisst und wir sagen nicht, schön, die Natur entwickelt sich. Ja? Sondern wir sagen, wie schade, dass es so gekommen ist. Ja? Ich glaube, dass das der Hinweis auf das Problem ist. Richtig. Also ich glaube, ein Mensch, jeder Mensch würde uns vielleicht beipflichten, nicht jeder, nee, aber viele Menschen würden uns beipflichten, das ist eigentlich für andere Menschen auch das Problem. Das ist nicht nur für uns das Problem. Ich glaube, dass wenn du jetzt irgendeinen Menschen auf der Straße fragen würdest, was schätzt du für eines der größten Probleme der Menschheit ein, würde wahrscheinlich auch sagen, dass wir sterblich sind oder dass wir der Tod oder so. Ja? Aber ich weiß nicht, ich glaube, für uns ist der Tod nicht das größte Problem, ne? Also ein Stück weit, weil wir ja, also ich weiß es nicht, aber ich denke, dass der Tod ist das Symptom für die Krankheit. Also ich weiß nicht, aber so, ja, ich würde, ja, Trennung, vielleicht Trennung vom Leben, also dann ist Tod auch, aber die Trennung eigentlich, ja, was ist denn Sünde, ja, die Trennung von Gott, das ist das Problem, ja, genau. Das nächste, was ist gut und böse? Da möchte ich jetzt nicht alles aufzählen, was gut und böse ist, sondern meine Frage hier, ich habe sie nur so kurz formuliert, ist, was ist der Maßstab für gut und böse? Ich glaube, es stimmt alles, ja? Jetzt hat jemand gesagt, die 10 Gebote, Gottes Wort, Gottes Charakter. Ich denke, das ist ja identisch, ne? Die 10 Gebote beschreiben ja nichts anderes als Gottes Charakter. Genau, Gott ist der Maßstab, ja? Gott, Gottes Charakter, Gottes Wesen, seine Gebote oder sein Wort ist der Maßstab für das, was gut und böse ist. Da sind wir uns eigentlich auch wieder einig, seht ihr? Unglaublich. Ja? Also, Und das Letzte, das ist die schwierigste Frage für jemanden, der sich jetzt mit Philosophie und Weltbildern und so weiter jetzt nie Gedanken gemacht hat. Die ersten Fragen, die beantworten wir ja schon fast aus dem Rückenmark. Ja. Die letzte Frage, die stellen wir uns nicht. Das hat auch mit einen Grund, weil wir eben die Schöpfung als Grundlage annehmen. Die letzte Frage ist, wie kann ich wissen? Das heißt, warum kannst du überhaupt wissen, was wir jetzt gesagt haben? Warum weißt du überhaupt etwas, wer du bist oder wer die Welt ist? Woher weißt du das sozusagen? Wenn ich dich jetzt fragen würde, und woher weißt du das? Offenbar, danke. Ja, richtig, das heißt, wir glauben an Offenbarung. Ja? Wenn wir hier jetzt ohne Bibel wären, dann würden wir genauso sitzen wie alle anderen und uns denken, viele Sterne, ja, wer sind wir auch? Sind wir auch so ein Stern? Was, ja? Also wir glauben an Offenbarung. Das heißt, wie kann man wissen? Weil Gott es offenbart hat. Richtig, ja. Genau, ja genau, aber die Erfahrung misst du ja immer an der Offenbarung, weil sonst würden wir ja so schwimmen wie alle anderen auch, sage ich jetzt mal. Ja. Das war jetzt wieder, na gut, das war wieder aus meinem Weltbild, wir schwimmen wie alle anderen auch. Genau. Wir leben alles, wir reden alles, wir denken alles aus diesem Weltbild heraus. Ja? Und wir nehmen viel zu oft an, dass Leute uns verstehen, wenn wir aus diesem Weltbild heraus reden und leben und argumentieren. Ja? Aber gut, also das ist unser Bild, das ist unsere Überzeugung. Ja? Es ist unheimlich schwer. Genau, richtig, unter A, was könnte man da hinschreiben? Bei A, das ist ein neues Wort. Unter A, wie nennt man dieses Weltbild? Das ist nicht allein christlich, dieses Weltbild, sondern es heißt Theismus, das Gegenteil von Atheismus. Theismus, ja, so wie Atheismus ohne A. Warum ist das nicht nur christlich? Weil ein Jude würde alle diese Fragen genauso beantworten wie wir. Ein Jude würde sagen, das Höchste ist Gott, die Welt ist Schöpfung, der Mensch ist Geschöpf, das Problem ist die Sünde, Gut und Böse ist das Maßstab, ist das Wort Gottes und wie kann ich wissen, weil Gott es offenbart hat. Versteht ihr? Das heißt, es ist nicht das christliche Weltbild allein, sondern das ist das theistische Weltbild. Das heißt, das Weltbild eines Menschen, der an einen Gott glaubt. Monotheismus, sagen wir manchmal. Ja? Also alle monotheistischen Religionen. Auch ein Moslem würde das so bejahen, wenn er den Koran kennt, sage ich jetzt mal. Ja? Ein Christ würde das ja auch nicht so, würde die Fragen auch nicht so beantworten. Ein Christ, der die Bibel nicht kennt. Ja? Aber es ist das theistische Weltbild. Ich möchte euch gerne noch zwei, drei Weltbilder vorstellen, mit denen wir ständig zu tun haben. Und deswegen stoßen wir immer irgendwo drauf, auf diese anderen Weltbilder. Und wir merken das irgendwann. Aber wir wissen nicht, wieso denkt der andere jetzt so anders. Ja? Das kann zum Beispiel so ausschauen. Also der Sven hat dieses Weltbild. Ja? Und ich bin im Sven seine Studienkollegin. Ja? Also der Daniel ist ein toller Typ, der kann, glaube ich, jede haben. Mit dem würde jede ins Bett gehen. Was, na ja, bist du jetzt neidisch auf ihn oder was?
Nein, aber das ist nicht meine Art. Ich würde jetzt einfach nicht mit irgendwem ins Bett gehen.
Was gehe ich? Auch wenn die super ausschaut, das glaube ich jetzt nicht. Also wenn die dich voll anmacht.
Ich will auf eine Frau warten.
Was?
Ich möchte eine große Liebe, wo man sich das ganze Leben lang treu bleibt.
Ist jetzt dein Ernst? Was? Das ist ja... Ist das nicht irgendwie so mehr so eine traditionelle Idee? Ich meine, ich glaube, darin liegt irgendwie schon ein Irrtum, weil die Fortpflanzung des Menschen basiert ja so auf biologischen Prinzipien. Das heißt, diese romantische Anziehungskraft und so, das alles ist, glaube ich, ja auch nur eine Funktion, damit wir halt nicht aussterben, damit das halt irgendwie weitergeht.
Ja, aber Liebe ist doch mehr als eine Funktion. Ich meine, ich bin ja auch nicht nur eine Maschine. Ich kann mich ja entscheiden, auch wen ich liebe. Ich bin ja frei.
Ich glaube, das kommt dir so vor halt wie Liebe. Ich meine, also du denkst halt, ich meine, ich glaube, das ist einfach eine Hormonreaktion oder so. Und ich meine, schau, in manchen Tiergruppen gibt es Monogamie und das ist wichtig, den Nachwuchs zu zeugen. Aber ich meine, heute wissen wir für den Menschen an und für sich, der Mensch stirbt nicht aus, weil man mehrere Partner hat. Also ich glaube, das ist irgendwie überflüssig, Monogamie in unserer Kultur.
Dann gehe ich.
Habt ihr so ähnliche Gespräche schon mal geführt? Also jetzt ähnlich, jetzt meine ich jetzt. Ja. Okay, jetzt, was würde ich sagen, hatte ich dieses Weltbild? Nee. Also deswegen haben wir auch aneinander vorbeigeredet. Ne? Der Sven hat immer so argumentiert. Ja? Er hat immer so argumentiert, er hat gesagt, aber er hat doch gesagt, aber ich möchte ja Liebe, ich möchte eine Beziehung, ich möchte ja und so weiter. Ja? Schauen wir uns mal mein Weltbild an. Ja? Genau. Da bin ich, genau, und da ist die Welt. Genau. Dieses Weltbild, ich nenne das jetzt mal, und das ist jetzt das Wort, das ihr kennt, Atheismus. Ja? Der Atheismus. Also das ist ein Wort, das irgendwie geläufiger ist als das Wort Theismus. Ja? Ich bin jetzt die Atheistin und ich habe mich mit dem Sven unterhalten. Und wie ist jetzt mein Bild von der Welt? Das ist B. Also ihr könnt das als, bei B könnt ihr Atheismus hinschreiben. Genau. Was denkt ihr, was denke ich, was ist das Höchste in diesem Universum? Ja. Ja, genau. Das heißt, und woraus, also und was, ja genau, da kommen wir gleich, was bin ich? Oder was ist, genau, was bin denn ich? Was ist der Kosmos? Was ist die Welt? Was bin ich? Was ist das? Was ist die höchste Kraft? Ja, okay, ja, genau. Schreiben wir mal das hin, was ist der Mensch? Oder was ist die Welt? Können wir mal Zufallsprodukt schreiben, ja? Genau. Aber was ist, aus was besteht denn das Leben? Was ist denn die Lebenskraft? Wie hat sich denn das entwickelt? Was ist da? Was ist die Substanz, die höchste Substanz? Weil ich bin ja nicht das allererste, was jemals da gewesen ist. Ne? Was ist die Substanz? Was ist das Höchste? Materie und Energie. Genau, ich habe es jetzt gehört. Also im Prinzip kann man schreiben, was ist das Höchste? Materie und Energie. Ja? Also die Materie, das alles, was da ist, Die Sachen, die man angreifen kann und die Energie, also alles das, was man halt, die Kräfte, die dazwischen herrschen, die Physik, das alles, die Chemie, das hat genug Kraft, um alles hervorzubringen, was es jemals gab. Versteht ihr? Alles, was existiert, ist Materie und Energie. Und Materie und Energie haben genug Information, genug Intelligenz, das Wort gibt es ja auch dann in dem, aber genug, um alles zu konstruieren und hervorzubringen, was es jemals gab. Natürlich durch Selektion, durch Irrtum, durch Millionen Jahre, aber das ist alles. Das heißt, was ist das Höchste? Die Materie und die Energie. Was ist die Welt? Ein Zufallsprodukt aus Materie und Energie, klar. Was ist der Mensch? Auch ein Zufallsprodukt, genau. Genau. Und was ist das alles, was sich da drinnen abspielt? Chemische Reaktoren. Das heißt, alles, was ich jetzt bezeichnen würde als Suche nach dem Sinn und Liebe und das alles, versteht, das ist im Prinzip nur, da spielt sich oben eine Reaktion ab. Also der Mensch ist im Prinzip eine Maschine, eine halt die höchste Maschine, die es gibt. Ja, die höchst entwickelte Maschine. Der höchst entwickelte Computer ist halt da oben drin. Ja, das ist alles. Das heißt, mehr ist nicht im Prinzip. Mehr ist nicht. Ja? Das ist alles. Genau. Was ist der Mensch? Ein Zufallsprodukt oder eine Maschine, ein auch nur Materie im Prinzip. Ja? Also dein Gehirn, da ist kein, was fehlt, wenn man das jetzt wieder aus unserem Weltbild betrachtet, was fehlt ist, ein Geist, der eine Person aus dir macht. Ja, versteht ihr? Der Geist, das, was Gott aus dem Menschen geschenkt hat, das fehlt, ist weg. Nur, die verstehen auch was anderes drunter. Und die Sache ist die, in diesem Weltbild ist auch niemand ganz konsequent. Denn all die Millionen Leute, die sagen, da oben ist nur eine chemische Reaktion, möchten trotzdem geliebt sein. Und trotzdem glauben sie eigentlich nicht, dass der andere sie nur liebt, weil er so programmiert ist und da oben gerade eine chemische Reaktion abläuft. Versteht? Also das Problem ist ja, dass da jeder, warum? Weil nach unserem, das ist wieder meine Erklärung, aber nach meinem Weltbild ist ja der Mensch zu Gott und zueinander hingeschaffen. Das heißt, da ist ja was. Und das müsste man, wenn man konsequent ist, ganz, ganz, ganz radikal verleugnen und sagen, da ist nichts. Du wirst nicht geliebt. Du hast zufällig jemand getroffen, der eine chemische Reaktion hatte, damit wir nicht aussterben. Richtig. Denn ganz konsequent müssten wir ja, wenn wir evolutionistisch ganz konsequent denken, müssten wir ja wirklich uns auch von den Schwächeren befreien. Ja? Da waren wir schon mal in der Geschichte Deutschlands und Österreichs. Ich schließe mich immer mit ein. Die Österreicher steigen ja da immer fein aus. Wir waren schon mal da in der Geschichte, wo wir gesagt haben, wir sind jetzt konsequent und wir befreien uns von den Schwächeren. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir im extremen Sozial, wo alle Leute, die irgendwelche Nachteile haben, die schwerst eingeschränkt behindert sind, erhalten werden aus moralischen Gründen, die in diesem System nicht zu finden sind. Die haben sie sich alle ausgeliehen. Ja? Alle ausgeliehen. Den Sinn des Lebens hier ausgeliehen. Liebe ist der Sinn des Lebens, würden unheimlich viele Leute heute sagen. Ja? Den gibt es da in dem Weltbild nicht. Den haben sie sich hier ausgeliehen. Und deswegen, vielleicht beantworten wir noch die zwei Fragen. Genau, und das ist jetzt was sehr, sehr Interessantes. Wenn man in diesem Weltbild konsequent ist, es gibt die Materie und die Energie und die steuert immer auf irgendeinen Punkt zu und wir sind gerade in diesem Stadium, wo es zufällig auf dieser Welt den Menschen gibt, gibt es ein Problem? Nein. Es gibt kein Problem, denn was ist denn der Tod im evolutionistischen Weltbild? Etwas ganz Natürliches, etwas äußerst Wichtiges. Ja? Das ist der Tod. Ja? Das heißt, ohne Tod wären wir jetzt nicht hier, wo wir wären, im evolutionistischen Weltbild. Der Mensch hätte sich nie entwickeln können ohne Tod. Warum? Genau, das heißt, es haben sich ja aus den niedereren Lebewesen nur höhere entwickeln können, weil die zufällig mutiert sind mit irgendeinem besonderen Vorteil, überlebt haben und die anderen weggefallen sind und sich nicht mehr vermehrt haben. Sonst wären wir ja jetzt immer noch alle Bakterien. Ja? Oder was auch immer. Ja? Weil die alle weggefallen sind, weil der Tod aussiebt, weil das Bessere nur hochkommen kann, das ist die Idee. Ja? Absolut. Absolut, ja. Im Prinzip können wir sagen, okay, wir sind die Hautkrankheit unseres Planeten geworden, wir zerstören ihn jetzt, na und, so entwickelt sich halt die Welt, dann zerstören wir ihn halt jetzt. In ein paar Millionen Jahren gibt es wieder irgendwas. Wen kümmert es denn, ob du glücklich bist oder nicht? Niemand. Und das verträgt, das hält niemand so konsequent aus. Niemand. Ganz wenige Philosophen oder Leute, die wirklich konsequent waren, haben das durchgehalten und müssten konsequenterweise, können die eigentlich auch Selbstmord begehen, weil es ist egal, ob sie da sind oder nicht. Ja. Also, Nihilismus nennt man das dann auch, dieses Gefühl, dass auch, eigentlich, wenn man konsequent in diesem Weltbild bleibt, wird daraus auch dieses Lebensverneinende, weil im Prinzip alles ja nur Chemie ist und es nichts mehr gibt, was in irgendeiner Form Wert hat. Ja,
ja, das mag alles stimmen, aber ich stelle doch eins fest, irgendwo hat doch dann die Evolution versagt, weil nach dem Prinzip, übrigens war ja das kein Gedanke von Darwin, sondern das hat er gelesen, da ging es um ein anderes Problem mit der Stärke, da ging es um das Bevölkerungsproblem. Das hat er gelesen und hat es dann auf seine Theorie übertragen. Weil der Mensch ist ja eigentlich das schwächste Geschöpf in der Schöpfung überhaupt.
Ja.
Wir können nicht fliegen, nur mit Hilfe. Wir sind nicht schnell genug, wir können nicht schnell schwimmen, wir können gar nichts. Wir brauchen immer Hilfsmittel, komisch. Das ist doch eigenartig, oder? Ich denke, man weiß das und schiebt das eben beiseite.
Ja.
So, wir belügen uns selber. Also nicht wir,
ja,
sondern die Menschheit.
Aber weil es keine andere Lösung mehr gibt, weil ja Offenbarung völlig außen vor ist. Offenbarung ist nicht mehr möglich als Informationsquelle. Das sehen wir jetzt hier auch. Richtig. Also was ist das Problem? Man könnte sagen, es gibt eigentlich kein Problem. Persönlich hat man vielleicht ein Problem damit, dass man ausstirbt. Ja? Aber das ist konsequenterweise eigentlich nur tralala, ein bisschen Sentimentalität oder was es auch immer ist. Ja? Genau. In diesem Weltbild, wer entscheidet, was gut und böse ist? Ja, genau, jeder Mensch, im Prinzip bestimmt das der Mensch und dann sind es auf die Masse gesehen immer die halt das Sagen haben, die Stärkeren sind. Der Stärkeren, genau, der Stärkere siegt. Ja, natürlich ist es so, dass aus diesem Weltbild heraus, ich habe das jetzt die ganze Zeit auch schon gesagt, vielleicht klären wir noch das Letzte, woher weiß ich, was ich weiß in diesem Weltbild? Woher wissen wir das, dass wir zufällig entstanden sind, dass die Materie das Höchste ist? Wissenschaft, genau. Das heißt, der Mensch interpretiert etwas, forscht und interpretiert etwas. In diesem Punkt ist dieses Weltbild auch extrem inkonsequent, aber das können wir jetzt nicht genau durchhalten, denn der Mensch vertraut wieder dieser Maschine da drinnen, dass er wirklich das, was er von der Maschine kriegt, auch wirklich, dass das auch wirklich das ist, was außen ist. Also das ist, also ich sage das jetzt mal so, der Mensch vertraut diesem Computer da drinnen, dass dieser Computer richtig funktioniert und ihm die richtigen Informationen gibt, hat aber keinen Anhaltspunkt dafür, warum das so sein sollte. Weil es ja nur der, er hat ja nur diesen Computer. Es gibt ja nichts von außen. Ja? Aber gut, aber so ist es halt. Wir Menschen, weil dieses Weltbild eigentlich so frustrierend, so sinnlos ist, hat der Mensch hier einen Sprung gemacht. Ja? Und das sage ich jetzt nur noch so als Ergänzung dazu. Der Mensch sieht sich nicht als völlig vorherbestimmt durch Reflexe, Reize, chemische Reaktionen. Der Mensch sieht sich als jemand, der handeln kann, der lieben kann, der sozial handeln kann. So sehen sich heute auch alle Atheisten oder sehr viele Atheisten. Die Atheisten sagen nicht, vergiss es, das Leben hat eh keinen Sinn, du kannst machen, was du willst, Ellbogentechnik. In unserer Gesellschaft, ja, wir sind zufällig entstanden, ja, es gibt nur die Materie, aber da über dem allem ist diese Menschlichkeit. Ja? Deswegen nennt man das auch Humanismus. Der Mensch sieht sich selber nicht hier drinnen gefangen, in diesem System aus Ursache und Wirkung und ich bin ja nur eine Maschine. Sondern der Mensch sieht sich selbst an dieser Stelle. Was ist das für eine Stelle in unserem Weltbild? Gott. Ja? Das nennt man Humanismus. Ja? Also, jetzt grob, ich mache das jetzt mal ganz grob, ja, aber Humanismus, das sieht der Mensch sich fähig, all der Dinge, von denen wir in unserem Weltbild behaupten, dass nur Gott sie kann, zum Beispiel entscheiden, was gut und böse ist, zum Beispiel wahre Liebe leben, zum Beispiel den Menschen erlösen. Im humanistischen Manifest, das ist diese Schrift, die damals verfasst wurde, als dieses Weltbild auch versucht wurde zu festigen, da ist ganz klar, dass der Mensch braucht keinen Erlöser, sondern kann sich selbst in diese Position versetzen, wahrhaft zu lieben, sozial zu sein und so weiter. Ja. Also deswegen ist das so inkonsequent. Ja. Ein weiteres Bild, auf das man stoßen kann,
also wenn ich in den Nachrichten immer von diesen Babymorden höre, das macht mich ganz fertig. Neulich hat ja auch so ein Minister gefragt, in welcher Zeit leben wir eigentlich? Ja, ich meine, fragst du das nicht auch manchmal so, warum wird alles immer schlimmer?
Ja, ich würde das jetzt nicht unbedingt zu sehen, dass alles immer schlimmer wird. Ich glaube, das ist irgendwo der Lauf der Dinge. Man sieht halt negative Kräfte wirken, aber gleichzeitig halt auch positive. Und ich glaube, das ist eine ständige, ein Auf und Ab, eine Ergänzung. Das hat irgendwie, das gleicht sich aus.
Ja, aber so schlimm wie jetzt war es doch noch nie. Schau dir mal an, wie viele Familien zerbrechen denn jetzt hier in der westlichen Welt zum Beispiel?
Ja, aber das Leid an und für sich ist irgendwo immer ein Aspekt des Lebens gewesen. Ich glaube, dass das Glück und Unglück immer irgendwo miteinander vermischt sind. Man ist nie ganz glücklich, man ist nie ganz unglücklich. Ich glaube, man wächst ja auch durch die dunklen Seiten des Lebens.
Aber hoffst du nicht, dass irgendwann am Ende mal das Gute siegen wird?
Na, ich glaube nicht, dass es darum geht, was ich möchte oder was ich hoffe. Ich glaube irgendwo, dass das Anstrengung gar nicht der Weg ist. Ich glaube, es geht mehr darum zu akzeptieren, den Schmerz auch zu akzeptieren und irgendwo das Dunkle zu akzeptieren und sich dieser Hoffnungen oder Sehnsüchte irgendwo auch zu entleeren.
Hä?
Man hat das in unserer Kultur bis vor vielleicht ein paar Jahrzehnten nicht so häufig getroffen, Menschen, die so sprechen. Da müsste man sehr weit reisen. Früher musste man sehr weit reisen, um diese Ansichten zu sehen. Mittlerweile schaut ein Gespräch zwischen mir und meiner eigenen Schwester so aus. Ja? Also wirklich, ohne jetzt zu übertreiben. Also das war so der Kern eigentlich dessen, wenn wir uns mal über das Leben unterhalten, was wir auch mittlerweile vermeiden, weil wir es nicht schaffen. Ja, wir schaffen es nicht, aufgrund unserer Vergangenheit halt. Aber ja.
Buddhismus und Hinduismus und alles, und da wird, also Drewermann schöpft ja da überall her. Und das wird gerade bei Intellektuellen sehr aufgenommen.
Ja.
Und dann kommen solche Gespräche zustande.
Ja, es sind Menschen, intellektuelle Menschen, aber auch Menschen, die grundsätzlich auf der Suche sind, die im Prinzip auf dieses Weltbild, das wir gerade besprochen haben, reagieren und sagen, das kann es nicht sein, das glaube ich jetzt nicht, wohin hat uns die Wissenschaft denn gebracht? Ich glaube nicht, dass das alles ist, und suchen, suchen, suchen und genau, strecken ihre Fühler aus und wir stoßen damit auf ein völlig neues Weltbild, das es schon auch seit Jahrtausenden gibt. Ja, genau, du hast jetzt Buddhismus angesprochen, Hinduismus, das sind alles quasi Ausprägungen dieses Weltbilds. Wie nennen wir das? Wir nennen es nicht Theismus oder Atheismus. Die Grundlage, also ich sage jetzt mal das gesamte Weltbild, würden wir bezeichnen als Pantheismus. Habt ihr das schon mal gehört? Ja. Ich schreibe das jetzt, ich habe bis jetzt nie drüber geschrieben, aber ich schreibe es jetzt mal drüber, damit man... Pantheismus, genau. Theismus heißt ja Theos, Theos, Gott. Theismus, ich glaube an einen Gott, von dem alles kommt. Atheismus, einfach nur kein Gott. Ja? Pantheismus ist eine Übersetzung für alles ist Gott. Ja? Pan heißt alles. Ja? Alles ist Gott. Also das wäre so eine Zusammenfassung dieses Weltbilds. Ja? Also ich zeichne jetzt hier keine direkte Person rein, sondern etwas, was ihr auch, ihr müsst es jetzt nicht so genau aufzeichnen, aber ihr kennt dieses Zeichen, oder? Das stimmt nicht hier, aber der Rest. Ja. Genau. Also einfach so ein großes S durchmachen und dann zwei Kugeln. Wisst ihr, was das Zeichen heißt? Also jetzt nicht, was das symbolisiert, warum das Zeichen so aussieht? Zum Beispiel Mann und Frau, ja, das, was meinst du das? Genau, es ist diese Ergänzung aller Kräfte, die es gibt, ja. Das heißt, in allem, was jetzt alle Gegensätze, hell, dunkel, kalt, warm, gut, böse, Leid, Glück, alles, ja, ist miteinander untrennbar verwoben, ja. Und in allem, was auf dieser Welt gut ist, ist auch etwas, was von der Gegenseite, und in allem, was böse ist, ist auch was Gutes. Das heißt, dieses gegenseitige Brauchen. Ich möchte dieses Weltbild nicht zu lange besprechen, denn es fordert unser Denken sehr heraus. Ja? Also so, wenn wir wirklich dieses rein pantheistische Denken, das kann man sich als Westeuropäer fast nicht vorstellen. Das, mit dem wir konfrontiert werden, auch ich zum Beispiel durch meine Schwester, das ist schon eine sehr verwestlichte Form, sage ich jetzt mal, von Buddhismus oder Hinduismus. Ja? Wo man eigentlich viele Dinge schon wieder völlig angepasst hat an unsere Art zu denken. Aber schnell, um das nochmal schnell durchzumachen, was ist das Höchste? Was gehört ihr? Bitte? Genau, das Höchste ist im Prinzip alles, also alles der Kosmos, der in diesem Gleichgewicht steht. Ja, das Gleichgewicht im Kosmos ist das Höchste. Die nennen das Brahman, das ist der Allgeist. Ja? Brahman, der Allgeist, das ist das Höchste. Ja? Ist aber nicht, das darf man nicht verwechseln, man denkt manchmal, Brahman ist Gott. Man stellt sich sofort, was vor eine Person, eine göttliche Person stellt man sich sofort vor. Ja? Wenn man Gott hört im Hinduismus oder so, dann denkt man, oder die Hinduisten haben ja auch noch schon eine Götterwelt, das ist schon was Polytheistisches auch. Aber wenn man im Pantheismus Gott hört, wir denken sofort an jemanden, der alles geschaffen hat, also der außerhalb steht, aber da ist, alles ist Gott, alles ist Gott. Ja? Auch du bist ein Teil von Gott. Damit haben wir auch gleich die Frage beantwortet, was ist der Mensch? Der Mensch ist im Prinzip ein Funken von allem. Ja? Im Menschen ist ja auch wieder alles. Ich weiß, es wird euch jetzt irgendwann, wird man da drinnen einen Knoten kriegen, wenn man sich vorstellt, wieder, aber stell euch das mal vor. Das heißt, alles ist göttlich, du bist einfach ein Funke von allem. In dir ist alles, alles, du bist in allem. Das ist sehr schwer, das in unserer Sprache überhaupt auszudrücken. Und vor allem, es ist mehr ein Gefühl und wir wollen es immer verstehen. Ja, du stehst vor dem Pantheismus und denkst, jetzt erklär mir mal, wie das überhaupt gehen soll. Und der würde sagen, das muss nicht gehen, du musst es empfinden können, dass es so ist. Ja? Die Welt ist im Prinzip auch dieses Gleichgewicht aus Yin und Yang, heißt das ja. Yin und Yang. Ja, das ist ja, das eine ist Yin, das andere ist Yang. Männlich, weiblich, kalt, warm, alles ist Yin oder Yang. Ja? Und das findet ihr heute überall in verschiedensten, auch vor allem alternativen Heilmethoden. Dort ist es eigentlich da, dort, wo es uns am stärksten begegnet, sage ich jetzt mal. Genau, also was ist das Höchste? Der Kosmos, das Alles. Was ist die Welt? Ein Teil des Kosmos, also wieder ein Funke des Kosmos, in dem wieder alles ist. Der Mensch ist im Prinzip auch nichts anderes. Es ist schwer, das zu trennen. Ja? Und gibt es ein Problem? Eigentlich nicht. Das Gleichgewicht stellt sich ja selber ohne dich auch wieder her. Wenn du jetzt selbst religiös bist in diesem System, dann ist es nur, dass sie sagen, gut, du bist erst auf dem Weg in dieses Gleichgewicht. Das heißt, das Problem ist vielleicht, dass du quasi noch nicht die vollkommene Einheit hast mit dem Kosmos. Ja? Dass du noch nicht in völliger Einheit mit dem Kosmos ist und deswegen nimmst du noch alles mögliche, hast du noch alle möglichen Gefühle wie Aggression und so weiter, weil du das alles noch fühlst. Ja? Weil du immer noch denkst, du hast immer noch die Illusion, du bist wer. Ja? Aber du bist noch nicht, also sag ich jetzt mal, das ist dieses Individuelle, das findet man halt im Westen. Im Westen wird uns der Pantheismus verkauft als etwas extrem Individuelles. Aber der wahre Pantheismus hat nichts Individuelles. Du bist im Prinzip, ist dein Ziel, im Nichts zu verschwinden. Versteht ihr? Du wirst eins mit dem Nichts. Das ist dein Ziel. Die völlige Entleerung. Du wirst dich selber los im Prinzip. Ja? Das ist das Ziel. Aber da könnte ich jetzt lange reden. Ich habe es ja selber noch nicht verstanden. Also in dem Sinn. Ja? Genau. Was ist der Maßstab zwischen Gut und Böse? Wer bestimmt, was gut ist und was böse ist? Oder wie wird das bestimmt? Es ist extrem schwierig, das zu bestimmen. Ja? Warum? Weil ja die Wertigkeit auch, da ist das, da komme ich mit meiner Schwester, also auf das Thema können wir nicht kommen. Weil ich schaffe es einfach nicht, ohne ihr diese Frage zu stellen. Dieses, gibt es nicht etwas, was du auch sagen willst, das ist absolut böse. Ja? Und ja? Natürlich, dann ist das ist ein Problem, richtig, genau. Das ist das ein Problem, dass zum Beispiel ich jetzt, keine Ahnung, in meinem Leben sehr viel Hektik habe und wenig Ruhe oder so. Ja, genau, dann ist das Gleichgewicht gestört, das ist ja auch im Gesundheitlichen so, richtig, genau. Aber man würde das nicht als gut oder böse bezeichnen, sondern nur als problematisch, weil das Gleichgewicht auseinandergeht. Aber das Gleichgewicht aus gut und böse ist wichtig. Gut und böse ist gleichwertig in dem System. Weißt du, das ist schon schwierig, ja. Das ist auch nicht wirklich konsequent, weil, ja, es ist schwierig, ja. Zum Beispiel
Darf ich kurz? Mhm. Kurz mal. Ich habe vor 14 Tagen in der Sabbatschule den Geschwistern die Grundzüge der Stoa vorgelesen und dann habe ich sie gefragt, was das ist. Dann hat gleich ein Bruder gesagt, das ist Schwesterweit. Das sind die Grundzüge der Stoa. Marc Aurel, römischer Kaiser,
Gruppe Philosophie.
Lebte danach. Und er war auch, wenn er unterwegs war, hat er immer einen auf seinem Hinten einen Sklaven gehabt. Er hat ihm die Aufgabe von Zeit zu Zeit, ihn daran zu erinnern, du bist auch nur ein Mensch. Dass er daran erinnert wird, heb nicht ab, werd nicht übermütig, du bist nur ein Mensch, du bist auch sterblich. Aber man muss vorsichtig sein. Die Stoa versucht auch, dieses Gleichgewicht im Leben herzustellen. Ja. Aber trotzdem war er ein erlösungsbedürftiger Mensch.
Das ist es. Man muss sehen, welche Tiefe an Erkenntnis in vielen Menschen da auch steckt. Warum ist denn das die Erklärung auch? Im Prinzip ist ja auch die Reinkarnationsvorstellung nichts anderes, als dass du dich eben dorthin bewegst. Versteht ihr, dass man einfach lernt und dann im nächsten Leben wieder eine Chance hat, noch mehr zu lernen? Und da stecken schon sehr, sehr tiefe Erkenntnisse drinnen, auch über die Natur. Sehr viele Leute, die sich mit dem Pantheismus beschäftigen in irgendeiner Form, leben sehr ganzheitlich. Ich weiß nicht, ob ihr das schon festgestellt habt, ja? Warum? Weil aus dieser Einheit mit dem Kosmos etwas kommt, was wir eigentlich immer in der Schöpfung hatten und wir haben es wieder verloren. Also die Christenheit hat es verloren. Ja, wir sind durch Offenbarung wieder dorthin gestoßen oder dort zu dieser Wahrheit wieder gekommen, dieser Ganzheitlichkeit, dieses Körper, Geist und Seele empfinden und so weiter. Aber da werden wir ganz klar überholt, sage ich jetzt mal, in der Erkenntnis zum Teil von diesen Leuten, die sich mit Pantheismus beschäftigen. Ja. Nicht überholt in dem, was wir schon an Erkenntnis haben, aber in dem, wie wir uns damit auseinandersetzen. Ja, gerade, ja, Gesundheit ist ja so ein Reizthema auch bei uns in der Gemeinde, sage ich jetzt mal. Ja. Und Gesundheit ist ein Reizthema bei uns in der Gemeinde. Das heißt, weil viele Leute sich total sträuben, überhaupt was davon zu wissen wollen. Ja, und das, genau. Genau, also wie kann ich wissen? Das ist das Schwierige, da geht es nicht um Wissen. Es geht um fühlende Einheit. Ja? Also, genau. Ich möchte noch ganz kurz in den letzten Minuten noch ein weiteres, eine Art zu denken euch vorstellen. Sag Sven, kennst du den Stefan Krause? Der hat am Wochenende gesagt, er würde sofort in den Irak gehen, wenn sie ihn nehmen würden. Er sagt, Krieg ist total faszinierend für ihn.
Echt? Ja, das kann er doch nicht so meinen. Also.
Wieso nicht? Ich meine, vielleicht ist einfach sein Leben momentan nicht interessant genug einfach für ihn.
Ja, aber er muss sich doch überlegen, wohin Krieg führt. Das geht doch am Sinn des Lebens völlig vorbei.
Wie meinst du das?
Ja, er kann doch sein Leben nicht einfach so wegwerfen und er kann doch auch nicht das Leben anderer Menschen einfach so auslöschen. Sich für andere einsetzen und sowas, das ist was Sinn macht.
Ja, aber weißt du, ich glaube, das ist halt jetzt deine Sicht, weil so bist du halt auch aufgewachsen. Das ist irgendwie, also ich glaube nicht, dass du das jetzt auf ihn übertragen kannst oder absolut setzen kannst. Dass, ich denke mal, dass du von klein auf so beeinflusst wurdest, dass du sagst, anderen zu helfen ist irgendwo der Sinn. Aber ich meine, Stefan hat eine völlig andere Geschichte und ich denke mal, die Erfahrung ist für ihn wahrscheinlich total wichtig.
Ja, Erfahrung schön und gut, aber es gibt doch ethische Prinzipien, die gültig sind, ganz egal, wo man lebt.
Ja, ich meine, schön, dass du das denkst und dass du das für dich gefunden hast, aber ich glaube nicht, dass du das anderen aufzwängen kannst, das wäre total intolerant. Ist das jemand bekannt vorgekommen? Was ist das?
Ich bin okay, du bist okay.
Ja, was ist das? Ja, genau, genau. Es ist ein Empfinden, das uns schon begleitet über viele, ich sag mal, jetzt sind schon Jahrzehnte, das uns auch sehr stark geprägt hat selbst, ohne vielleicht, dass wir es merken, aber es ist eben, sagen wir, dieses Empfinden, dass die Möglichkeit, etwas mit Bestimmtheit zu wissen, uns durch den Fingern zerronnen ist. Ja? Und ich denke, die Leute, die so empfinden und so denken, haben von ihrem Standpunkt her allen Grund dazu. Warum? Weil seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten ihnen immer wieder etwas als absolut vorgesetzt wurde, was sich im Laufe der Zeit erwiesen hat als Unwahrheit. Versteht ihr? Ich meine, allein das fing im Mittelalter an. Im Mittelalter gab es nur das Absolute. Ja, und wo hat es uns hingebracht? Und dann sind wir durch die Aufklärung zu unserer Vernunft gekommen. Und dann war die Wissenschaft das Absolute. Und wir können mit der Wissenschaft alles beantworten. Und wo hat es uns hingebracht? Und der Mensch ist so ein humanes Wesen. Und dann kommen zwei Weltkriege. Und so weiter, versteht ihr? Das heißt, das sind Leute, die das, sagen wir jetzt, begonnen haben, so auch zu denken und zu handeln, sind Menschen, die ganz eigentlich die konsequente Schlüsse gezogen haben, die gesagt haben, wir haben immer gedacht, das Christentum und die anderen denken, der Islam und die denken, die Wissenschaft und der denkt das und das und das ist das einzig Wahre. Und sind wir nicht alle dumm, wir sitzen da, 10 Leute in einem Raum, jeder denkt, er ist das einzig Wahre. Und sie schauen auf diese Welt, sehen 10 Leute, die alle denken, sie haben das einzig Wahre. Welche Schlüsse würde, und jeder widerspricht dem anderen, welche Schlüsse würdest du ziehen? Du würdest von außen draufschauen und sagen, hallo, vielleicht wacht ihr mal auf und werdet für die Tatsache offen, dass es das nicht gibt. Das einzige, versteht ihr? Also man kann das ganz, ganz gut nachvollziehen, warum und warum sich das so entwickelt hat. Und deswegen würde ich dieses Weltbild, ich habe das Wort auch schon gehört, dieses Wort wird in vielerlei Hinsicht interpretiert und ich wage nicht zu sagen, dass ich ganz genau es beschreiben kann, aber es wird bezeichnet als das postmoderne Denken. Also wir sind nicht mehr im modernen Denken. Habt ihr dieses Wort schon gehört? Ja, gut. Ich beantworte jetzt nicht alle Fragen zur Postmoderne, weil ich bin kein Experte zu dem Thema. Aber das, was wir jetzt hier wahrgenommen haben in diesem Gespräch, ich glaube, das kennen wir alle. Und das ist etwas, was uns begleiten wird. Weil wir viele solche Menschen kennenlernen werden, die genau zu diesem Schluss gekommen sind, dass es ein viel vernünftigerer Standpunkt ist, zu sagen, Wie kann ich behaupten, etwas absolut zu wissen, wenn es 20 andere Leute gibt, die auch etwas behaupten, absolut zu wissen? Ja? Und weil es ja die offen, das sind ja Leute, die durch all diese Sachen durchgegangen sind, die am Anfang, ja, also irgendwo, die alles durchgegangen sind und die Offenbarung ist weggefallen als Quelle und jetzt hat sich der Mensch selber erhoben und jetzt kommen wir drauf, so gescheit sind wir gar nicht und wir können nichts absolut setzen und die Wissenschaft weiß auch nichts. Und ja, wo sind wir? Deswegen hat dieses Weltbild zu Striche im Prinzip. Was ist das Höchste? Keine Ahnung. Ihr könnt euch da ein Fragezeichen hinmachen. Ja? Ja, wer soll es denn absolut beantworten, diese Frage? Ja? Dann, was ist die Welt? Ja, keine Ahnung. Versteht ihr? Also ich sage das jetzt schon ein bisschen salopp, aber so ist es. Wer will denn sagen, was diese Welt ist? Was ist der Mensch? Das definierst du, wer du bist. Ja? Das kann dir niemand sagen. Ja? Und wenn du es glaubst zu wissen, dann bist du einfach von deiner eigenen Geschichte halt so geprägt worden. Und dann glaub ja nicht, dass du jemand anderen sagen kannst, dass er auch das ist. Ja? Also ich glaube, dass das schon, sagen wir mal, etwas, ich kann das voll nachvollziehen. Also für mich ist Offenbarung ist die einzige Alternative zu diesem Denken heute, dass ich mich irgendwann entscheide für Offenbarung. Also nicht für die Offenbarung als letztes Buch der Bibel, sondern für die Möglichkeit, dass Gott sich offenbart und sagt, was los ist. Ja? Und ohne dem ist das das Konsequenteste, was man heute wahrscheinlich denken kann. Obwohl es schwer ist, das auszuhalten. Genau. Richtig, auch du kannst doch nicht feststellen, was das Problem ist. Das hat diese Relativität. Ja? Für den einen ist das Problem, für den anderen ist das Problem. Was ist gut und böse, kann sowieso nicht absolut bestimmt werden. Natürlich leben die Leute nicht auch da nicht konsequent. Eh klar, dass man jetzt sagt, gut und böse ist relativ, würde niemand aktiv durchleben und sagen, räum ruhig meine Wohnung aus, weil wenn es für dich gut ist, dann ist das einfach deine Geschichte, ja? Und du brauchst einfach alles, was mir gehört. Würde niemand machen, ja? Also, aber eh klar, ja? Dass man da nicht jetzt konsequent ist. Aber das ist trotzdem das Empfinden, ja? Wie soll ich denn sagen, dass wenn ein Mann und ein Mann sich lieben, wer bin denn ich? Wer bin denn ich, dass ich sage, das finde ich nicht gut? Das ist das Konsequenteste, was man heute denken kann, wirklich. Wenn es Offenbarung nicht gibt, ist das Einzige, wie Leben heute möglich ist. Versteht ihr? Wer kann denn sagen, wer zusammenleben darf und wer nicht zusammenleben darf? Ja? Also die Wissenschaft gibt uns darauf keine Antwort. Und wie kann ich überhaupt etwas wissen? Das ist auch, also da kann man sich vielleicht dazu schreiben, das ist deine persönliche Geschichte, was du weißt. Du findest einfach neue Geschichten, das ist deine Geschichte, ja, du findest einfach eine Geschichte. Das ist das, wie du die Welt interpretierst. Im Prinzip Wissen an sich gibt's nicht. Wissen gibt's noch im Theismus und im Atheismus, weil im Theismus verlassen wir uns auf Gott, was unser Wissen angeht, und im Atheismus verlassen wir uns auf die Wissenschaft. Aber im Pantheismus, eh klar, da geht es nicht um Wissen. Und in der Postmoderne ist man sich dessen bewusst, dass man eigentlich interpretiert. Was ja auch ehrlich ist. Ja? Aber das heißt, das, was uns manchmal als Christen so schwierig vorkommt, mit solchen Leuten zu reden, ist, dass wir immer noch davon ausgehen, dass du sagen kannst, aber es gibt doch Grundwerte oder aber es gibt doch das und das. Und du rennst eine offene Tür, weil die Leute es immer sagen, für dich. Ja? Aber das Leben muss doch, die Welt muss doch eine Zukunft haben. Ja, für dich vielleicht. Du brauchst das vielleicht. Ja? Also das ist das, du kommst immer so vor, ich gebe ein Zeugnis und der andere sagt, das ist aber schön. Heute Morgen hat mir eine Schwester erzählt, jemand wollte unbedingt wissen, was sie da, sie studieren zusammen die Bibel und wie das jetzt ist mit dem Sabbat und sie hat ein Zeugnis gegeben über den Sabbat und die haben gesagt, schön, wenn man das kann. Ja, also eine ganz typische Antwort eigentlich. Schön, wenn man das kann, ja. Also schön für dich. Und das ist das, was uns so fertig macht, ja. Obwohl man sehen muss, dass ein Mensch, der in dieser Form geprägt ist uns viel entgegenkommt, in einem Punkt zum Beispiel, dass nicht mehr die Wissenschaft alles beantwortet. Und das ist, versteht ihr? Dass das Menschen sind, die Möglichkeit zulassen, die sich ihrer Religiosität vielleicht bewusst sind, die sagen, es muss mehr geben. Und der Mensch ist ein religiöses Wesen. Und die vielleicht auch viel mehr zugeben, dass sie suchend sind, dass sie geistlich etwas, eine Erfahrung wollen. Ja? Absolut. Das ist jetzt total schwarz-weiß. Das war jetzt total schwarz-weiß, nur damit man es mal ein bisschen zuordnen kann, damit man mal einen Grund kriegt, warum kann jemand so denken. Aber total. Ich meine, eigentlich jeder Christ heute, der nicht jetzt die Bibel an sich als Lebensgrundlage angenommen hat, ist ja eigentlich kein Theist in dem Sinn. Ja, sondern lebt oft als Atheist oder halb als Pantheist oder und so weiter. Ja, also das ist ganz wichtig. Ja, also du triffst sicher niemand und sagst, weil er jetzt auf die Frage die Antwort gibt, wird er dir auf die Frage genau die Antwort geben. Ja, du fragst vielleicht, ja, eben, was ist die Welt? Und er wird sagen, Zufallsprodukt. Und dann fragst du, was ist der Sinn des Lebens? Und er wird sagen, die Liebe. Ja, genau. Ich mache jetzt da so einen Cut. Und alles, was wir machen morgen vielleicht so ein paar Minuten Wiederholung, aber ich glaube, also mir hat das sehr geholfen, einmal mir grundsätzlich dessen bewusst zu sein, wenn man Leute trifft, mit denen man auf einem anderen Weltbild steht, dann kann man nicht sagen, so jetzt schlage ich die Bibel auf und jetzt lese ich dir das vor. Ja, und es ist das Liederbuch. Nee, aber sehr guter Vergleich. Ja, du schlagst die Bibel auf und für die Leute ist das, als würdest du ihnen aus irgendeinem Liederbuch was vorlesen. Ich meine, es ist ja wirklich so. Und du sagst, hallo, da steht's doch. Und die denken, na und, weil das irgendein Mensch vor 2000 Jahren aufgeschrieben hat. Ja? Also sehr wichtig mal. Also wir werden uns noch damit auseinandersetzen, wenn ein Mensch da oder da steht, quasi, was ist das, was ihn vielleicht... Was ist das, was ihm die Brücke schaffen könnte? Ja, was ist das, was ihm helfen könnte? Ja, gut. Ich weiß, das war ein langer Marathon. Ich wusste, dass wir es nicht in 1,5 Stunden schaffen, aber das wird der erste Abend sein. Ihr wart extrem lang und voll dabei und ich danke euch. Und wir werden die nächsten Abende kompakter gestalten und kürzer gestalten. Ich verspreche es. Ihr könnt einfach rausgehen, um... kurz vor 9 das nächste Mal. Cool. Achso. Nee. Gut, ich lade euch ein, dass wir noch miteinander beten. Herr Jesus, wir kommen zu dir und du merkst, was in uns vorgeht. Wir sehen uns vielen Menschen gegenüber und eigentlich sehnt sich unser Herz danach, dass sie auch dich erkennen, so wie wir dich erkannt haben, dass sie zu dieser Offenbarung finden, zu dieser Liebe finden und dass sie es anerkennen als etwas Wirkliches. Und du weißt, dass über die Jahrhunderte weg Menschen in allen Richtungen geprägt wurden und das ist für uns momentan scheint wie eine Riesenaufgabe, so einem Menschen entgegenzukommen und ihn zu begleiten zu dir und doch wird es vielfach immer wieder möglich durch deinen Geist, weil wir zu dir hingeschaffen sind, weil jeder Mensch, egal was er für ein Weltbild hat, zu dir geschaffen ist, dich sucht, ohne es zu wissen. Und ich bitte dich, dass du uns diese Sicht immer mehr schenkst, dass wir die Scheu verlieren, dass wir die Angst verlieren, dass wir mutig werden, auch Menschen zu begleiten und auch weise werden, sie zu begleiten. Und wir danken dir dafür. Amen.